Radio 1, das Berlinale Radio, auch in diesem Jahr wieder. Und wir haben ja schon ein bisschen geplaudert mit Fritzi Haberland über mögliche Theaterrollen, die sie spielen könnte. Und haben auch festgestellt, dass es eine große Freude finde ich, dass nicht zuletzt vielleicht auch durch das Brecht-Jahr im vergangenen Jahr Brecht doch wieder mehr im Gespräch ist. Der Groschenfilm war durchaus ein großer Arthouse-Erfolg. Das hat mich auch verblüfft übrigens, dass so viele Menschen das nochmal sehen wollten und das gern gesehen haben. Und dass man sich mit Brecht wieder auseinandersetzt und merkt, das ist kein abgelegter Klassiker. Das ist jemand, der hat uns sehr viel zu sagen. Und der kommt uns jetzt hier bei der Berlinale auch ganz besonders nah. Und zwar durch eine zweiteilige Serie, eine Miniserie, wenn man so will, zwei Teile über diesen Mann, über Brecht, so heißt es auch schlicht und einfach, geschaffen wurde diese Spielfilm- und Doku-Arbeit von einem Mann, der über Thomas Mann in einer Weise gearbeitet hat, die wirklich Fernsehgeschichte geschrieben hat und zum festen Bestand der deutschen Fernsehgeschichte gehört, also seine Arbeiten über Thomas Mann. Jetzt also Brecht, Heinrich Pelleur. Schön, dass du da bist. Willkommen.
Ja, guten Abend.
Und Thomas Mann habt ihr alle gesehen, ganz klar. Weiß man, wie er arbeitet und das ist methodisch durchaus vergleichbar, darüber werden wir auch gleich reden. Es sind zwei Teile. Der erste Teil ist der junge Brecht, der genialische, der aufbrechende Brecht. Der wird gespielt von Tom Schilling. Und im zweiten Teil sehen wir dann den angekommenen Brecht, den Brecht, der Gefahr läuft, ein Klassiker zu werden. So könnte man es ja vielleicht aussagen. Und der wird gespielt von niemand Geringeren als von Burkhard Klausner, der heute bei uns ist. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Burkhard, und ich muss sagen, nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, merke ich auch erst, welche Ähnlichkeit du mit Brecht hast. Dass du vielleicht gar nicht so viel machen musst mit Maske und so. Vorher ist mir das nicht aufgefallen. Dir vielleicht schon? Hast du mal gedacht, wann kommt endlich mal jemand und lässt mich Brecht spielen?
Der Brilleur weiß eben, wie man es macht. Nee, ich habe mich nicht danach gedrängt. Ich habe mir richtig einen kleinen Schreck gekriegt. Ich dachte, über den ist doch schon alles gesagt worden. Ja, dann musste man von vorne anfangen.
Genau, das richtige Stichwort, also von vorn anfangen und tatsächlich auch in Augsburg diesen jungen Mann sich nochmal hernehmen. Wie hast du vielleicht auch versucht, das alles mal wegzudrängen, was, wie Burkhard zu Recht ja sagt, wir glauben über Brecht zu wissen. Man muss ja für so eine Arbeit vielleicht wirklich bei Null anfangen?
Ist ja alles hinter diesem Denkmal verschwunden, der da versteinert steht und der Vorsatz war, ein Denkmal wird lebendig. Er muss uns als Mensch in den Szenen begegnen, auf Augenhöhe. Er muss auch seine Herausforderungen an die Frauen erleben, seine Zumutungen, aber auch, wenn er dichtet, sich rettet vor all seinen Ängsten. Ein kleiner, etwas sich hässlich findender Mensch mit schlechten Szenen, der feige war, an die Frauen zu gehen, sie anzusprechen. Also alles andere als die Klischees, die er hergestellt hat, dieser eiserne Mann mit Totenköpfen, der durch nichts zu erschrecken ist. Alles falsch, der Mann im Ledermantel, das ist eine Haut, die er sich zugelegt hat, darunter hochempfindlich, sonst hätte er auch gar nicht diese Gedichte schreiben können, wenn das nicht unter dem Ledermantel gewesen wäre. Und diese Widersprüche zu erzählen, auch diese Lust, sich zu vervielfältigen, in vielen Brechts aufzutreten, sodass er nicht zu fassen ist, ihm nahe zu kommen, damit er diskutabel wird. Also das war der Ansatz und mit den beiden Schauspielern bin ich hochzufrieden, ob mir das gelungen ist, wird morgen das Publikum mal beantworten und ich bin unglaublich neugierig und gespannt, was morgen los ist.
Auf jeden Fall werden Sie, da hast du völlig recht, einen sehr menschlichen Brecht erleben. Ein Brecht, der eben auch im Zwiespalt immer wieder steckte, der auch wusste, ich bin einer, auf den könnt ihr nicht bauen, wie er so schön gesagt hat. Wie ging es dir mit Brecht überhaupt, also als Schauspieler? Hatte dir was bedeutet, seine Lyrik, seine Figuren?
Naja, meine ganze Generation am Theater im Westen, ja. Im Osten war es ja nicht anders, ist mit Brecht aufgewachsen und mit Brecht durchgenudelt worden von wirklich vom ersten Tag auf der Schauspielschule bis zur ersten Bühnenrolle. Und Brecht war ja zwar tot schon lange, aber er war nach wie vor Avantgarde. Das ist ja auch eine ganz große, merkwürdige Kraft, die er entwickelt hat. Er ist immer modern geblieben, weil er ein Surplus produziert hat. Er hat ja große Werke wie das kleine Organon geschrieben. Er hat den V-Effekt erfunden. Er hat die Verfremdung also erfunden, das epische Theater. Er war ein großer Theoretiker. Abgesehen davon, dass er eben auch ein Theaterpraktiker war. Und der zweite Teil, in dem ich den Brecht spielen darf, ist eigentlich ein Theaterfilm, was eine große Freude gemacht hat, einem, der vom Theater kommt.
Maria Dragus war gestern bei uns und die spielt ja bei euch Regine Lutz, also diese wunderbare, damals ja sehr junge Schauspielerin am BE. Und die hat wirklich ganz akribisch Inszenierungen nachgestellt, die Probenarbeit. Für sie war es ganz komisch, sagt sie. Plötzlich hatte sie wirklich das Gefühl, sie wird von Brecht angesehen beim Spielen. Also das ist schon auch ein Effekt, den du mit einplanst.
Ja, er war ganz groß in Form bei der ersten Fassung, wenn er den Hofmeister probt, eben um die um das neue Distanztheater aufzubauen, wo er zum Publikum spricht. Die Wahrheit entsteht über ein Stück, wenn das Publikum etwas gelernt hat, nicht ob die Abbildung wahr ist. Er hat es auf die Kommunikation gelegt. Und der Hofmeister sollte zeigen, also am Ende der Katastrophe, wo sie begonnen hat, wo die Intellektuellen, Goethe und Schiller, die Leute gegen den Adel nicht wirklich aufgestanden sind. Und da schreit er rum, die Franzosen haben den König geköpft, nicht wahr? Wir haben uns geduckt, das wollen wir ändern. Und zeigt mit dem Hofmeister einen Lehrer, der sich kastriert, um seinen Job zu behalten. Also im wahrsten Sinne die Intellektuellen, die sich kastriert haben. Und spricht dann zum Publikum, Bürger einer neuen Zeit, befreit euch von der Knechtseligkeit. Also da sieht man natürlich immer gleich Spiel, Probe. Es ist nicht nur Theater, sondern es sind auch natürlich seine persönlichen Verhältnisse, über die er einen Schleier gelegt hat. Und die Leute im Theater, seine Assistenten, wissen, dass er auf der Bühne jetzt wieder eine neue hat, mit der er das probiert, zum Beispiel das Gretchen im Faust. Schönes Fräulein, darf ich's wagen? Und wenn er dann sagt, als Faust, weißt du, der Faust kann dieses Fräulein einsprechen nicht. Haben wir lange gelernt, dass Brecht das auch nicht kann und immer Fürsprecher braucht. Und so spielt das immer auf mehreren Ebenen und soll ja auch unterhaltsam sein, wie auch bei Brecht das Stück immer Spaß machen sollte.
Er wollte unterhalten, er wollte die Leute unterhalten, auch auf eine kluge Weise. Sieht man im Film auch, aber wie schwierig ist es jetzt, so einen Mann wirklich zu spielen. Du hast dann, wie gesagt, eine große Ähnlichkeit. Brecht war mit 58 übrigens schon sehr alt irgendwie. Er wirkte sehr alt, finde ich. Ne? Das macht die Maske bei dir, Burkhard, natürlich. Aber dann doch jemand zu spielen, der noch dazu ja dokumentarisch auch im Film präsent ist. Das ist die Methode von Brelleur. Wir sehen ihn ja immer wieder in Dokumentaraufnahmen. Wir vergleichen doch, wir gleichen ab.
Naja, wie spielt man? Weiß ich nicht. Man versucht sich zu informieren, indem man Tonbeispiele sich anhört, Filmbeispiele, die wenigen, die es gibt. Wie hat er gesprochen? Wie ist er gegangen? Wo tat es ihm weh? Weil, wie wir ja von neueren Biografien wissen, war der ja sehr krank, und zwar ein Leben lang. Das verbindet ihn mit Thomas Berner, der ja auch sein Leben lang diese Tuberkulose hatte. Brecht hatte am Herzen, an der Niere und ist deshalb ja unter anderem auch deshalb so früh gestorben. Also ein Mann, gebrechlicher Mann, eigentlich ein labiles Gleichgewicht. Und was bedeutet das, wenn er sich dann furchtbar aufregt, wie viel näher bringt mich das dem Tod? Er war ja, wie er sich nannte, ein Melancholeriker. Das ist, finde ich, ein ganz schöner Bild. Trifft auf mich genauso zu.
Man merkt im Film, gerade im zweiten Teil ist es ja ganz wichtig, da geht es um DDR, da geht es auch um sein Engagement für diesen neuen Staat, an den er geglaubt hat, das wollen wir nicht vergessen. Aber gleichzeitig, ich nenne das immer so ein bisschen eine biografische Falle. Also er war einfach dort in der DDR, er kam da auch nicht weg, er wollte ja nicht, er hatte eine Loyalität. Die beschreibst du sehr genau, die hat noch andere DDR-Künstler später, waren immer in diesem großen Zwiespalt. Ich glaube, das ist fast das zentrale Thema des zweiten Teils für mich.
Ja, er wusste, dass er die Rolle eines Dichters auch vorlebte in der Parteidiktatur. Und er hatte seinen Ärger mit solchen Leuten wie Ulbricht, die draufgesetzt waren von außen und wie Herren auftraten und keine Verbindung zu den Leuten eigentlich hatten. Und die nannte er Marxisten, weil sie es nicht verstanden haben. Und dann war er wütend oft am Telefon und versuchte, sich Freiräume zu schaffen. Und die Regierung wollte ihn einhegen und dass er sich nicht verbreitet. Die fanden das furchtbar, was der da anstellte. Und ich zeige hier eine Szene, dass Girnus quasi als eine Stasi-Mann hingeschickt wird, um rauszukriegen, was der denkt, ob man den belehren kann. Und er schreibt dann an Ulbricht einen Brief, weil er will, dass Brecht will, dass Schiffbauer Dante haben. Geben wir ihm ein großes Theater, Ulbricht. Besser, er scheitert dort und nicht an einer kleinen Klitsche, dann sind wir es nicht schuld. Und dann sorgen wir dafür, dass keine Kritiken kommen. Dieses vergiftete Geschenk hat Brecht angenommen und hat was Großartiges draus gemacht, dass sie nachher alle applaudieren mussten. Aber sie waren nie mit dem zufrieden, was er war und was er wollte, weil er nicht Parteilinie war.
Man sieht im Film auch, und das ist deine Methode, eben wieder natürlich Originalaufnahmen. Man sieht auch Interviewpassagen. Da sind Leute dabei, wie der letzte Schüler, glaube ich, der noch lebte, damals Peter Vogt. Man sieht natürlich auch seine Tochter. Erwin Gershonek sind da zu sehen.
BK Trageling.
Also mehrere Leute, die du eben wirklich da befragt hast, aber es nimmt nicht so einen großen Raum ein, wie ich vielleicht sogar vermutet habe. Also die Spielfilmszenen sind, ich glaube, breiter als bei Thomas Mann.
Absolut. Ja, absolut dominieren die Spielszenen, die aber alle dokumentarisch verdichtet sind, weil wir haben Mitschriften und Töne. Und da hat Burkhardt einen wunderbaren stilisierten Ton gefunden, der sehr nah bei Brecht ist, so dass man das den hohen Ton schon merkt, mit dem er sprach. Also das ist nicht notwendig gewesen, aber in den entscheidenden Momenten treten sie auf und in einer Doku, die wir danach sehen, sind sie nochmal alle versammelt und singen das Lied von dieser einmaligen Erfindung, dieses Stück Freilandes sozusagen zwischen Ost und West im Berliner Ensemble, wo er sie alle beschützen konnte. Und kaum war er tot, begannen auch die Verhaftungen.
Man sieht übrigens den Film, und das finde ich auch ganz wichtig, ist eine einzige Liebeserklärung an Helene Weigel. Wunderbar gespielt auch, finde ich. Und das ist so eine tolle Frau. Man merkt nochmal, ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Wie hast du das auch empfunden, dieser Frau so ein Denkmal zu setzen?
Ja, ich habe natürlich mit denen darüber gesprochen, die das miterlebt haben, auch die Tränen von Helene Weigel erlebt haben, die Zumutungen, denn sie musste ja mit ansehen, dass er die zweite, die dritte Freundin hatte gleichzeitig und musste das dulden. Sie war die Intendantin, die denen sogar die Verträge geben musste. Und wenn er ihr dann das Distanztheater zu hart beibrachte, lass die Tränen zu Hause und so weiter, dann, wenn er sie als Schauspielerin in Frage stellte, wollte sie nicht mehr mitmachen. Das waren auch große Probleme, aber sie hat den Laden zusammengehalten. Ohne sie hätte Brecht dieses Theater auch nicht halten können. Alles Unangenehme hat sie ihm abgenommen. Und wenn einer Sorgen hatte, Cookie Dent braucht für sein Gebiss. Sie besorgt es aus dem Westen. Das war die Mutter vom Janssen sozusagen. Von Adele Neuhauser, die ihr so ähnlich ist, dass ich es wagen konnte, dauernd die echte Helene dazwischen zu schneiden. Und man kneift die Augen zusammen. Wer singt hier jetzt?
Sie sind wirklich beide Wienerinnen ja auch, nicht? Das merkt man. Noch eine letzte Frage an dich, Burkhard. Wie ist es jetzt ergangen? Du hast gesagt, du bist auch mit Brecht sozusagen mit aufgewachsen, logischerweise künstlerisch geprägt worden. Nach so einer Arbeit siehst du ihn jetzt vielleicht auch anders? Sieht man ihn vielleicht als den Sanften, der übrigens auch bescheiden gewesen sein soll, der eine Zuwendung hatte zu anderen Menschen? Hast du ein anderes Bild von ihm jetzt?
Naja, ich habe das Bild natürlich... Das Bild ist revidiert, weil ich bin jetzt doch davon überzeugt, dass er nicht tot ist. Das ist also, das ist ja das Ergebnis der Methode Breleur, über wen er auch handelt. Wenn er angeblich tot ist, weckt er ihn wieder zum Leben. Und man kriegt ein solches Mitgefühl für diesen Kampf ums Glück, um eine bessere Gesellschaft, um Literatur, um Frauen. Dieses Mitgefühl für einen Toten, das, was ich historisches Pathos nennen würde, das ist, was man so toll von dem Breleur, von dieser Methode geschenkt bekommt.
Und das können wir jetzt sehen, und zwar in zwei Teilen. Morgen ist die Premiere, wahrscheinlich nur total ausverkauft, nehme ich mal an, 15 Uhr im Haus der Berliner Festspiele. Die beiden haben sich gerade ganz zärtlich am Arm. Das muss ich kurz erklären, woher der Beifall kam und die Rührung. Also morgen 15 Uhr, ausverkauft, gar keine Gefahr. Aber ab 14. ist dann die große Kinotour. Da sind Sie auch in Berlin und Brandenburg übrigens mit dem Film zu erleben. Kann man also auch weiter diskutieren. Und dann die Ausstrahlungstermine, natürlich ganz wichtig, auf Arte am 22. März, in der ARD am 27. März. Und da wird alles Programmschema einfach beiseite gewischt. Also es laufen beide Teile erfreulicherweise hintereinander, auch mit einem interessanten dramaturgischen Sprung. Das soll man alles dann selber sehen. Und danach die Doku, ganz wichtig, weil eben, wie wir schon gehört haben, tolle Interviews dort nochmal in einer anderen Weise verarbeitet wurden. Eben nicht, wie du es ja bei Thomas Mann auch gemacht hast. Ja. Das nochmal nachzureichen. Ganz herzlichen Dank. Brecht, also lebendiger als je, freut uns sehr. Berlinale Special hier auf der Berlinale. Heinrich Breleur hat den Film gemacht mit Burkhard Klausner. Danke euch und viel Erfolg auf der Berlinale. Dankeschön. Okay. Dankeschön.